So, einen schönen guten Abend oder guten Tag. Wir wollen Gott loben und preisen. Die Chorleute haben schon geschmettert und gesungen und jubiliert und gepriesen und gedankt Gott und so weiter. Wir wollen das auch noch machen. Und ich denke, die sind schon eingeölt, eingelaufen. Wir preisen Gott. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen, ihn preisen. Halleluja. Herr der Herren, dir sei Lob und Ehre. Friede Fürst, König Jesus. Danke, Jesus. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist der ewige Vater. Er ist der Fürst des Friedens. Und er hat alle Lösungen in seiner Hand. Dein Problem, deine Problemlösung hat er in seiner Hand. Wunderrat ist er. Du bist hier. Ja. Preis Gott. Und wir bleiben in der Anbetung. Wir strecken unsere Hände auf zum Himmel und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, begegne mir jetzt, heute Abend. Berühre mich. Und Gott will dich heute Abend berühren an Seele, Geist und Leib. Wenn irgendjemand da ist, der jetzt seine Hilfe braucht, streck dich aus. Der Herr sagt, meine Hände sind bereits ausgestreckt. Meine Antwort ist bereits hier. Empfange deine Lösung. Empfange deine Herrlichkeit, die ich für dich vorgesehen habe. Nimm, was ich für dich vorbereitet habe. Du sitzt heute an einem reich gedeckten Tisch. Brot die Fülle und du sollst keinen Mangel haben. Und fürchte dich nicht, wenn du jetzt im Tal bist, spricht der Herr. Denn auch im Tal erlebst du viele Wunder meiner Herrlichkeit. Die Schönheit und die Größe und meine Liebe. Und der Herr segne dich jetzt. Der Herr segne dich jetzt. Oh, damit du sein Wort lauschen kannst, damit du seinem Wort begegnen kannst und damit du ihn empfangen kannst als den großen Herrn. Ich sage danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Praise God. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist und der was von dem lieben Gott erwartet. Ich erwarte viel von ihm. Ich erwarte Gottes Segen. Ich erwarte Salbung. Und ich erwarte den Sieg des Herrn. Ich habe heute ein gutes Thema. Und mein Thema ist der Sieg über die Ungläubigen. Und Jesus ist Sieger auch über deinen Unglauben, meinen Unglauben auch. Er hat uns besiegt. Und es gibt keinen Platz für den Zweifel, keinen Platz für Mangel, keinen Platz für Depression, keinen Platz für Krankheit. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Preis Gott. Lade ich ganz herzlich ein. Zuerst einmal zu den nächsten Versammlungen. Ich bin immer so futuristisch, schaue immer nach vorne. Nach hinten habe ich keine Augen. Was hinten passiert, weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch gar nicht so groß. Mich interessiert, was vor mir passiert und was kommt. So, am Freitag 19 Uhr, was Jesus nicht mehr braucht. Was überlegst? Denk drüber mal nach, was Jesus nicht mehr braucht. Und das wird das Thema sein, was Jesus nicht mehr braucht. Und das, was er nicht mehr braucht, brauchst du auch nicht. Hast nicht mehr nötig, das, was er nicht mehr nötig hat. So, am Samstag, 19 Uhr, wenn Gott mit dir ist. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich schon ein Millionär. Wenn Gott mit dir ist, wenn Gott mit uns ist, wer kann uns von seiner Liebe trennen? Ein gutes Thema. Dann am Sonntag früh, 10 Uhr, wer steckt hinter deinen Problemen? Du wirst verblüfft sein, wer hinter deinen Problemen wirklich steckt. Die meisten Leute sagen, der Teufel. Ich bin doch gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Der ist besiegt. Der ist in den Abgrund geworfen. Der ist unter deine Füße. Das ist der einzige Platz, wo der Teufel sein darf und kann und sollte, unter deine Füße. Aber wer macht deine Probleme? Wer steckt hinter deinen Problemen? Wer ist dieser Lausbub? So, und dann vom Dienstag, den 21. bis 23. wird Bruder Stanton oder Stantons hier sein und wird ein Seminar abhalten über Befreiung von okkulten Mächten. Ihr dürft für ihn beten, er braucht Gebetsunterstützung. Irgendwo da in Duisburg oder Düsseldorf, wo er diese Tage war, die wollten ihn verhaften. In Deutschland ist sowas nicht erwünscht. Man braucht sowas nicht in Deutschland. Irgendjemand hat eine Strafanzeige erstattet und was weiß ich, da war also Polizei da und wollten ihn abholen. Aber wir wissen ja, Menschen werden gebraucht und ganz besonders Menschen, die Befreiung predigen, die den Teufel angreifen. Greif du den Teufel an und der versucht in die Ferse zu stechen, so wie es beim Heiland gewesen ist. Und das passiert auch mit Stentons. Also wir wissen, der Sieg gehört dem Volke Gottes. Gott besiegt, Jesus besiegt, der Heilige Geist besiegt die Ungläubigen. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wo sind die ganzen Gottlosen, die Jesus gekreuzigt haben und die ihn fertig machen wollten? Dann geht es weiter in der Woche, wo dann Stentons da sind. Da haben wir mittwochs keinen Gottesdienst. Dafür aber abends jeweils 18.30 Uhr. Die Gottesdienste fangen immer 18.30 Uhr. So, nimm so Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf für die Tage. Mein Rundbrief ist fertig und ich möchte euch einladen, ich denke, dass wir vielleicht Samstag, falls sind, Sonntag arbeiten wir nicht, Sonntag ist der Tag des Herrn, aber dann am Montag und Dienstag zum Versand. Doris, du sagst dann, wann es dir geschickt ist und wann es euch am geschicktesten ist. Wir sollen also 3000 Rundbriefe verschicken und die sollen raus. Ich habe ein Problem, ich habe schon in den Druck gegeben und ich komme nach Hause, höre die Nachricht und etwas hat sich schon erfüllt. Ich kann gar nicht so schnell prophezeien, wie sich die Sachen erfüllen. Die Sachen, die also politisch und so weiter, was ich niedergeschrieben habe, höre ich die Nachrichten und dann China beantragt das bereits jetzt beim Weltwährungsfonds. Und ich habe das nur geschrieben und das war noch gar nicht so aktuell. Also wir sind mittendrin in der Zeit, wo so alles so schnell aufeinander geht und nacheinander passiert und deshalb, die Sachen müssen schnell raus und das Volk. Okay, heute mein Thema, Ungläubige, die Ungläubigen, der Ungläubige, wer das auch immer ist, ist besiegt. Die Finsternis ist besiegt. Ich will dir nur sagen, was alles miteinander besiegt ist, dass du weißt, was für Triumphe du feiern kannst. Das Böse ist besiegt, der Teufel ist besiegt, die Hölle ist besiegt. Hölle, wo ist deine Macht? Tod, wo ist deine Macht? Die gesamte Gottlosigkeit, die so triumphiert und sagen, wir, schau, wo ist der Kommunismus geblieben? Der Atheismus, der Sozialismus, die sind alle bankrott und pleite und den Bach runter. Die tote Religionen, das Heidentum ist besiegt. Als ich mit meinen Kindern vor Jahren in Rom im Kolosseum war und bin ja unheilbar neugierig, will alles sehen, was, selbst was man nicht sehen darf und sollte. Und dann gehe ich und dann sehe ich mitten auf an diesem heidnischen Platz, wo praktisch Menschen den wilden Tieren vorgeworfen worden sind. Das Kolosseum übrigens auch ein Bau, den man mit dem Geld, mit der Beute vom Tempel von Jerusalem gebaut hatte. Also Titus hat den Tempel in Jerusalem geplündert und von diesem Geld, ich muss vorstellen, dass die armen Juden da geopfert haben, dem Herrgott, dem Gott Jahwe und so weiter, hat Titus mitgenommen und aus dem hat er Kolosseum gebaut. Und das Kolosseum in Rom. Und wo dann Christen sogar wilden Tieren vorgeworfen worden sind, etc. Und dann gehe ich rum und spaziere ich rum und dann sehe ich mitten an diesem gottlosen heidnischen Platz ein überdimensionelles Kreuz. Ich denke, das gibt's doch nicht. Hier an diesem Platz ein Kreuz. Und dann komme ich etwas näher ran und schaue das Kreuz an, von wem das ist oder was das bedeutet oder auf wen das hinweist. Und dann steht es unten drunter, gesiegt hast du, o Galiläa. Und dann wusste ich, wer das ist. Gesiegt hast du, o Galiläa. Dieser Galiläa ist Jesus von Nazareth. Und damals aus Konstantin, das Christentum als Staatsreligion erklärte und kapitulierte, gesiegt hast du, o Galiläa. Mein Heiland hat über das römische Imperium gesiegt. Das Grab konnte ihn nicht halten. Sogar unter dem Siegel des Kaisers Tiberius wurde er versiegelt. Er sollte nicht rauskommen. Und er kam raus und hat noch Zeit gehabt, seine Grabtücher auf die Seite zu legen und schön das Grab aufzuräumen, dass er kein Chaos zurücklässt. Wenn Jesus irgendwo durchgeht, hinterlässt er kein Chaos. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dann ist er durchgegangen und die römischen Soldaten fielen wie tot zu Boden. Die ganze Wache, die ihn bewachen sollte. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus hat über den Judaismus gesiegt, über das Pharisäertum, über den ganzen Götzenkult und den ganzen Aberglauben. Jesus hat gesiegt über den Materialismus der damaligen Zeit. Du musst denken, die Christen verließen alles und folgten ihm nach und sagten, unser Herr, der wird schon für uns sorgen, nimmt keine zwei Mäntel mit, also kein Koffer, kein Rucksack, nicht zwei Paar Schuhe, ein paar reichen vollkommen aus. Gott hat über den Reichtum gesiegt, Jesus hat gesiegt, über Satan und Sünder hat er gesiegt. Jetzt könnten wir weitermachen, die ganze Liste fortsetzen, über was er alles gesiegt hat. Kannst du mir irgendetwas sagen, über was er noch nicht gesiegt hat? Und wenn er noch irgendetwas findet, was er noch, worüber er noch nicht gesiegt hätte, dann sagt der Heiland, komm, lass mich ran, ich will es fertig machen. Ich will es erledigen. Besiegt sind alle, die an die Auferstehung nicht glauben wollten, dass er aufersteht. Besiegt sind ganz besonders diese frommen hohen Priester von damals. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Wo sind sie heute? Gibt es irgendwo einen hohen Priester noch? Rabbiner, jawohl, aber hoher Priester. Haben sie Opfer, haben sie Tempel, haben sie einen Altar? Was haben sie noch? Besiegt sind all die, die nicht an ihn glaubten. Und ich sage euch eines, wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Turbulenzen hineinkommt und das Flugzeug schaukelt und der Pilot sagt, bitte schnallen Sie sich an, da gibt es keine Atheisten mehr. Da fangen sie alle an zu beten. Und die werden alle fromm. Du siehst also, was der Glaube wirklich ist. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jedes Mal, wenn ich hier Leute durch Berlin führe, führe ich an dem Berliner Dom vorbei und dann sage, guck mal her, hier an diesem Max-Engel-Platz oder Engelsplatz, da wo die ganzen Paraden waren, wo die Kommunisten aufmarschiert sind und runtermarschiert sind und quermarschiert sind und was weiß ich, wo sie überall hinmarschiert sind und so weiter, da mussten sie immer wieder lesen, ob es ihnen passte oder nicht, an diesem Dom. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Halleluja. Wo ist dieser Prachtbau, dieses Parlament der Kommunisten und so weiter? Und die Mauer besteht noch 100 Jahre. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Du musst dich nicht schämen an Gott. Du musst dich nicht schämen an Jesus Christus. Du musst dich nicht schämen am Heiligen Geist. Unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Wir haben einen siegreichen Heiland. Es dauert halt ein bisschen länger. Weißt du, Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Du musst Geduld haben. Beim Heiland musst du Geduld haben. Er hat gesiegt. Mit der Auferstehung sind die Ungläubigen ein für alle Mal besiegt. Tod, wo ist deine Macht? Seit Jesu Auferstehung musst du dich nicht mehr fürchten vom Sterben. Das Reich des Todes ist besiegt. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. Und die Auferstehung Jesu ist ein schlagender Beweis, dass nach dem Leben, nach dem Tod weitergeht. Denn bisher haben die Leute immer gesagt, da ist noch niemand zurückgekommen. Aber da ist jetzt einer zurückgekommen, Jesus Christus. Und der ist sogar bei uns geblieben und bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und ist 40 Tage bei seinen Jüngern ein- und ausgegangen. Also ist noch keiner zurückgekommen. Ein Scheintoter oder einer, der wieder zum Leben zurückkommt, der muss sowieso dann irgendwann sterben. Aber unser Jesus lebt schon seit 2000 Jahren und freut sich bester Gesundheit. Halleluja. Und die Bibel sagt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hebräer 13. Atheismus, Unglaube, Gottlosigkeit steht vor dem Aus. Sie haben keine Alternative. Was haben Sie für Alternativen? Mit dem Tod ist alles aus. Weißt du, wenn ich das glauben würde, mit dem Tod ist alles aus, am besten jetzt schon heute sterben als morgen. So, dann erspare ich mir so viel Leid, so viel Traurigkeit, so viel Elend, so viel Krieg und so viel Kampf und so viel Sorgen und so viel Kummer. Ich könnte mir so viel ersparen, wenn mit dem Tod alles aus wäre. Aber seit Jesus weiß ich, es geht gerade weiter. Und zwar bestens. Gott ist tot, dass ich nicht lache. Die Welt ist voller Leben. Gott ist tot. Und die, die verkündigt haben, Gott ist tot, die konnten sich gerade 70 Jahre halten. Nach 70 Jahren hört alle Dummheit auf. Kommt wieder was Neues. Atheismus konnte sich als Staatsreligion halten und so weiter nur etwa 70 Jahre und das ist aus. Oder ich denke Albanien, das erste atheistische Land, keine Kirche, kein Gott und so weiter. Was ist aus Albanien geworden? Die Gemeinde Jesu fühlt sich dort sehr wohl und wächst und gedeiht. Die Ungläubigen haben keine Antwort auf die Lösung dieser Probleme dieser Welt. Keine Alternative. Atheismus ist eine Religion des Nichts. Mit dem Tod ist alles vorbei, ist alles aus und alles zu Ende. Gucke ich das Gras von unten wachsend an. Welch ein Blödsinn. Nichts. Jesus kam, um gerade diesen Unglauben, diesen Aberglauben zu zerstören. Gesiegt hast du, o Galiläa. Aber jeder vernünftige Mensch, der nur ein bisschen denkt, nur ein bisschen denkt, nichts kann zu nichts zerfallen. Alles muss irgendwie weitergehen und geht weiter. Verschiedene Formen, verschiedene Existenzen, verschiedene Daseinsformen und so weiter. Und jeder, der etwas glaubt, der kann an nichts glauben. Das ist vielleicht vor Christus. Buddha lebte vor Christus, der dieses Nichts verkündigt hat. Also das Nichts, alles ist Nichts und alles führt zum Nichts und alles wird Nichts und so weiter. Buddhismus ist also eine Lehre vor Christus. Wir haben etwas, und das ist nach Christus, neues Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr alle miteinander sollt auch leben. Durch Jesus ist Leben in diese Welt gekommen, ist Frühling in diese Welt geworden. Jesus kam wieder zurück aus dem Nichts und hat das Nichts gefangen genommen und hat das Nichts ein für alle Mal zerstört, dieses buddhistische, hinduistische oder dieses fernöstliche Nichts. Diese ganze Esoterik-Szene, nichts, lasst uns nichts denken und so weiter. Diese ganzen Philosophien, diese Nichts-Glauben, dieser Aberglaube, nichts. Jeder, der etwas denkt, glaubt an etwas. Denn er ist selber mit dem Nichts nicht einmal so glücklich. Der sagt, vielleicht gibt es doch noch irgendjemand. Und da kommt Paulus nach Athen und predigt hier in Athen und sagt, ich bin rumgegangen, habe alles angeguckt und die Athener ist halt wirklich fromme Menschen. Und ihr habt sämtliche Altäre für alle Gottheiten und ihr habt einen Altar. Und ihr wart so, doch nicht ganz sicher, ob es nicht noch irgendeinen Gott gibt. Ihr habt einen Altar dem unbekannten Gott. Und er sagt, von dem möchte ich hier was sagen und was erzählen, dem unbekannten Gott. Und das ist das Interessante, als er anfing, über den unbekannten Gott zu sprechen, da waren sie noch da. Aber wo die dann ihren Verstand verloren haben und nicht mehr mitgehen und nicht mehr mitmachen konnten, als er sagte von der Auferstehung der Toten, die Religionen dieser Welt können mit der Auferstehung Jesu, mit der Auferstehung der Toten nichts anfangen, weil das nicht von dieser Welt ist. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und da brachte Paulus diesen Athenern neues Denken. Für die war das blöd, unverständlich, unfassbar, unbegreifbar. Aber für die, da waren etliche, die wollten noch mehr hören. Und vielleicht sind heute Nachmittag auch einige da, die noch mehr hören wollen. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Ungläubige haben keine Offenbarung, für sie ist nichts. Der unbekannte Gott. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Wir haben keine Lösung. Wir wissen nicht mehr weiter. Das ist also der Zustand des Ungläubigen. Aber der Gläubige, der Glaubende, der findet immer eine Hintertür, immer einen Notausgang, immer eine Lösung, immer einen Ausweg. Menschen, die für Gott blind und taub sind, die keine Geistesleitung haben, die sind immer ratlos. Wir haben ja gesungen, unser Heiland heißt Immanuel, Gott in uns. Und ich möchte jetzt sagen, das war vor der Auferstehung, Gott mit uns. Das ist im Alten Testament Gott mit uns. Eigentlich müssten wir heute diese Lieder ganz anders singen. Gott in uns ist Immanuel. Gott in uns, Christus in uns, Immanuel. Was nützt es Gott mit uns? Gott in uns ist so viel größer. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also im Alten Testament Gott mit uns. Wer weiß, ist er nicht? Da kann man gut rätseln. Aber wenn ich ihn in mir habe, Christus in mir, dann weiß ich, dann gehe ich mit ihm durch dick und dünn. Die gottlosen Menschen, die geistlosen Menschen, die haben keine Lösung. Wo sind unsere Lieben? Ja, wir sind getrennt für immer und alle Zeit und ewig. Wir haben keine, für was zeugst du Kinder, für was heiratest du, für was baust du Familien und hältst du fest an der Sippe, an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft oder was es auch immer ist, wenn es nach dem Tod alles zu Ende ist. Für mich persönlich, seit Jesus, die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Paulus sagt, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn. Das ist die Hoffnung des Glaubens. Der Ungläubige hat keine Hoffnung. Ja, die hat ausgelitten, hat ausgekämpft, ruht von ihren Werken. Nein, die Sache geht weiter. Die Ungläubigen haben keine Ahnung, wie es nach dem Tod weitergeht. Weil sie keine Hoffnung haben. Und Paulus sagt einmal, wir waren auch einmal, und sogar als Jude, auch der Jude hat keine Hoffnung. Wenn du das Judentum aufmerksam studierst, da streiten sie sich. Denn ganz wenige, nur die, die den Geist Gottes haben, die glauben an die Auferstehung der Toten. Die Sadduzäer, die haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Also die Priesterkaste, die glaubten nicht an die Auferstehung, weil sie gar keine hatten. Und von den Pharisäern, da streiten sich, wem wird er gehören oder wem wird sie gehören nach dem Tod, also wenn sie siebenmal verheiratet war. Die haben keine Hoffnung, keine Ahnung über das Jenseits. Da streitet man, dann diskutiert man, da philosophiert man. Die Philosophien haben keine Antwort, keine Lösung für das Leben danach. Jesus sagt, die werden nicht heiraten, die werden Engel sein. Und Engel gleich, nur nebenbei. Jesus kam und brachte einen neuen Lebenssinn, eine neue Würdigung des Menschen. Und weißt du, Hölle ist für mich nicht irgendwie das, wo Feuer brennt und die, oder etwas brodelt. Nein, Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Das ist Hölle. Und du kannst hier mittendrin im Palast, in der Luxuswohnung oder irgendwo hier in Wohlstandsgesellschaft, du kannst Hölle durchmachen, wenn Gott nicht da ist. Gott in dir kann sogar in dem schlimmsten Zustand, in der schwierigsten Situation, wenn Gott mit dir ist, kannst du Himmel haben. Wenn alles zusammenbricht und die dunkle Wolken über dein Leben stehen und du weder ein noch aussiehst, du kannst Himmel haben, weil Gott in dir ist. Die können dich alle angreifen, mitten im Gefängnis, mitten in der Belastung, mitten in der Klinik. Du kannst Gott mit dir und Gott in dir haben. Emmanuel. Jesu Kommen war ein Einbruch in die Welt des Unglaubens. Er kam wie ein Dieb und hat uns gezeigt, Leute, glaubt nicht dem Teufel, der euch mit dem Nichts immer kommt und hausiert. Es ist alles nichts, alles nichts. Wenn du ein bisschen klug bist, nichts kann zu nichts zerfallen. Alle, die an nichts glauben, die sind besiegt durch Jesus Christus. Wir haben etwas. Der Schwabe sagt Eppes. Eppes. Das ist nicht Eppe, sondern Eppes. Wir sind nicht aus dem Nichts, wir kommen vom Herrn und wir gehen auch nicht in das Nichts, was Buddhismus hier lehrt und so weiter. Und ich werde zu nichts, nein, ich gehe zu meinem Vater im Himmel durch Jesus Christus. Die Tür ist offen, das Tor ist auf und ich werde willkommen geheißen im Reich Gottes. Jesus brachte mir eine neue Wirklichkeit, von wegen nichts. Das ist ein Bluff Satans. Gut, für die Leute vor Buddha, das macht, denn Buddha hat ja einige Jahrhunderte vor Christus gelebt, hat von Christus nicht gewusst. Wenn er von Christus was gewusst hätte, hätte er nicht solche dumme Sachen verzapft. Er hat gute Lehren gebracht auf der einen Seite, aber dann mit diesem Nichts, Nirvana, du löst dich irgendwie im Nichts mal irgendwo mal auf. Nein, wir fangen erst an, mit Jesus an zu leben. In dem Moment, wo Jesus in dir kommt, wird aus dir armes Würmchen ein Schmetterling. Voller Leben, voller Dynamik, voller Elan, voller Pep, voller Begeisterung. Du findest dein Urzustand wieder. Dein Leben hat jetzt eine Mitte. Weißt du, das Nichts hat keine Mitte. Das Nichts ist, weiß ich nicht, da oder dort. Aber jetzt durch Jesus Christus hat dein Nichts eine Mitte bekommen. Jetzt erlebst du etwas, jetzt kommst du irgendwo hin. Jetzt hast du einen Eingang und einen Ausgang. Du kannst einschalten und ausschalten. Du hast die Wahrheit gefunden. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Halleluja. Der hat das Leben. Auch wenn es noch so klein ist. Und das kleinste Licht ist heller und stärker und siegreicher und mächtiger als die dunkelste Dunkelheit. Das heißt also, Jesus, das Licht dieser Welt, hat die Dunkelheit deines, meines, unseres Lebens besiegt. Seit Jesus, ja, hast du Leben. Jesus ist für mich, wenn ich so drüber nachdenke, ein Anti-Nichts. Also ein Anti-Nichts. Er ist die Alternative gegen das ganze Nichts. Ein Anti-Nichts. Das ist Jesus. Die Hölle hat nichts gegen ihn aufzubieten. Die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Jesus lebt. Und wo er hinkommt, Leute, und wo wir ihn hintragen und wo wir seinen Namen ausrufen, da kann die Hölle sich nicht mehr aufhalten. Die Hölle flieht, so wie die Finsternis flieht, indem du eine Kerze anzündest. Die Kerze, das Licht einer Kerze füllt den ganzen Raum aus. Und es flieht. Und findet keine Stätte, wo es bleiben kann. Und so ist die Finsternis, weiß nicht, wo es bleiben kann. Indem du... Das ist die beste Waffe, um den Teufel zu jagen. Du musst es rufen, Jesus, 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 und dann rennt er schon. Ruf Jesus in deine Situation aus, in deine Krankheit, Jesus, und dann läuft er. Das ist also ja, ein rotes Tuch für ihn, Jesus. Jesus hat gesiegt. Gesiegt hast du, o Galiläa. Weißt du, am Anfang war es nicht so. Wie viele Christen haben ihr Leben gelassen? Tausende und Abertausende. Das Blut der Märtyrer war der Same für die Kirche. Und wir lesen immer wieder dann, dass über die Sklaven, über die Niedrigen, über die Taugenichts, oder äußerlich für die Gesellschaft gesehen, für die Menschen, die ganz unten waren, durch die kam Jesus über die Hintertür in die Paläste. sogar in des Kaisers Haus bei der Kaiser, beim Claudius. Sogar da waren Christen. Weißt du, Gott kommt zum Sieg über Niederlage. Gott kommt zum Sieg über Schwachheit. Die Herrlichkeit Gottes ist so unscheinbar. Und weißt du, der Teufel muss selbst Gott dienen. Weißt du, du glaubst es gar nicht. Aber ich denke nur, wer hat denn Moses großgezogen? Die Jochebed, die Mutter von Moses, die natürliche Mutter? Nee, nee. Die Prinzessin, die Tochter Pharaos. Und weißt du, und der Moses, dieser Mann, der dann Israel erlösen sollte, der Erlöser, der wurde vom Pharao selbst gefüttert, vom Pharao selbst bedient, vom Pharao selbst finanziert, vom Pharao selbst ausgebildet, vom Pharao selbst hochgejubelt. Und eines Tages führt er raus. Und eines Tages macht dieser Moses, 40 Jahre später, macht er das ganze Pharao-Reich zunichte. Das Reich, das ihn hochgejubelt hat. Und ich komme auf einen Punkt zu sprechen heute, das wird dich schockieren. Jesus hat gesiegt über den Unglauben. Weißt du, der Herr benutzt die Werke Satans, um dich hochzujubeln. Er benutzt Schwachheiten, um dich hochzujubeln. Er benutzt Krankheiten, um dich hochzujubeln. Er benutzt Armut, um dich hochzujubeln. Er benutzt Ängste, um dich hochzujubeln. Als ich so gebetet habe, hat Gott mir ein Bild gegeben. Wir Christen, wir Gläubige, wir sind so wie Kürbis oder wie Tomate. Wir sind wie Tomaten. Wir haben kein Rückgrat. Wir selber haben keinen Rückgrat, da musst du so einen Pflock reinhaben. Und die Welt, das ist so ein Pflock. Und an denen ziehst du dich hoch, wirst du angebunden. Und manchmal sind wir gebunden an die Ungläubigen. Und wir möchten sich so gerne abschütteln, aber die werden wir nicht los. Und das war bei Moses so. Weißt du, und der Tag kommt und die Gottlosen sind wie Spreu. Als ich das las in Psalm 1, die Gottlosen sind wie Spreu. Weißt du, was würde ein Körnchen ohne Spreu machen? Die Spreu ist das, was das Körnchen hält und wachsen und werden lässt. Und dann wird es reif und das Körnchen muss darauf achten, dass es sich von dem Spreu sich löst, rechtzeitig im richtigen Moment. Danke Gott für dein Spreu. Und die Gottlosen sind wie Spreu. Und Gott hat den Moses dann gelöst, in der Wüste, dort bei Midian, wo auch immer. Gott weiß, wie er dich lösen kann, wo du so richtig austrocknest. Und dann platzt dieses Spreu und kannst nicht mehr aushalten und dann lassen sie sich frei. Ach, lass doch die machen, was die wollen. Die haben sowieso keine Ahnung. Wir haben viele Ahnung. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Weißt du, durch die Auferstehung Jesus ist was ganz Neues geworden. Gott erlaubt viel, dass der Feind triumphiert. Ich denke nur an die ersten Christen. Weißt du, gerade an dieser heidnischen Stätte im Kolosseum. Und da haben die Heiden triumphiert. Man hat die Leute den wilden Tieren vorgeworfen und man sagt, dass sogar Petrus und Paulus im Kolosseum für ihren Glauben gekämpft haben. Und Paulus sagt, mir ist die Krone des Lebens beigelegt. Ist egal, ich springe in diese Arena. Und das Schöne dabei und das Interessante dabei ist, wenn ich so alte Märtyrerakten lese, die sind singend auf die Tiere zugegangen, frisst uns, und die Tiere waren verwirrt. Die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Denn niemand, normalerweise bittet niemand, frisst mich, denn die wollten so schnell wie möglich beim Heiland sein. Weil sie wussten, der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Römer 8. Nichts Hohes, nichts Gewaltiges, nichts Mächtiges, nichts Unsichtbares, nichts Sichtbares, weder Vergängliches noch Zukünftiges noch Gegenwärtiges, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist der Glaube an Gott. Wenn du diesen Glauben hast, weißt du, da kannst du von der Liebe Gottes, von seiner Allmacht nicht getrennt werden. Du wirst gehalten, aber Gott erlaubt, dass du so in so einer Spreuschale bist. Oh Gott, um mich umgeben die Gottlosen. Ich habe Angst. Guck mal, wie die mich drücken, wie die mich halten. Ich habe keine Bewegungsfreiheit. So Spreu. Überleg einmal. Und dann kommt die Zeit des Dreschens. Und dann kommst du raus und dann wird Spreu wird verstreut und die Körner kommen dann in die Mühle oder am Tisch des Herrn. Also wir sollten Gott dankbar sein für den Spreu. Und ich habe eines, dieser Tage hat mir jemand geschrieben und sagt, also mein Mann, also ich könnte genauso sagen, meine Frau, oder die anderen können sagen, meine Kinder, oder mein Chef, aber das schrieb über meinen Mann und habe ich gebetet, lieber Gott, was soll ich für eine Antwort? Weißt du, und die wollte ganz eine gute Antwort, Patentantwort haben, aber ich habe keine Patentantwort nicht gefunden. Mir kam nur ein Gedanke. Schreibt dieser lieben Schwester, sie soll für ihren Mann, der so komisch ist, der so geizig ist, der so, ja, was sie alles über ihren Mann schreibt, danke Gott für deinen Mann. Fang an, Gott zu danken für deinen Mann. Stell dir mal vor, wenn die keinen Mann hätte, was die würde gar nicht existieren. Die hätte keine Kinder, der Mann versorgt sie, was das auch immer ist. Fang an, Gott zu danken für deine Widersacher. Und je mehr du anfängst, Gott für deinen Spreu zu danken, der dich hält, so kurz hält, der gibt dir nur Trinkgeld und nur Taschengeld oder nur Haushaltsgeld. Fang an, Gott zu danken. Und ich sag dir, danken bringt dich nach oben. Danken, das sprengt den Horizont. Danken. Der Unglaube ist besiegt. Christus hat uns eine neue Philosophie gebracht, neues Denken. Nicht aufzugeben. Im Gegenteil, zu vergeben, zu vergessen. Und weißt du, die Gläubigen, die haben gesagt, Tod, du kannst uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Die Auferstehung Jesu ist viel, viel größer. Und der Tod, der kann nur seine Fratze zeigen, kann nur drohen. Der Löwe kann nur brüllen. Wir haben in der Kinderstunde mal irgendwo das erzählt und so weiter vom Teufel, was im Petrusbrief heißt, was der Teufel alles macht. Und der Löwe brüllt, dann kommt doch irgendjemand und sagt, ja, der Teufel hat keine Zähne mehr, der kann nur noch brüllen. Und genau das ist der Fall mit dem Teufel, wenn, weißt du, du erschrickst dich, dieses Gebrülle, aber der kann nicht beißen. Der Schlange ist der Giftzahn gezogen. Die kann nur zischen und die kann Krach machen und die kann nur alles möglich machen, aber die kann dich nicht mehr schaden. Dich kann nichts mehr schaden, dir kann nichts mehr schaden. Der Unglaube ist besiegt, das Negative ist besiegt. Denn wenn ich dann lese, wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Wenn Paulus nachher später erzählt, 2. Korinther, dann ist es eigentlich ein Brief zum Weinen. Der 2. Korinther ist so Tränenbrief, nennt man das auch. Weißt du, was der liebe Bruder alles durchmachen muss, um Jesu Willen. Also wie viele Schläge der bekommen hat, Schiffbruch hat er erlitten. Und dann war er unter falsche Brüder, falsche Schwestern gibt es auch. Und falsche Kinder war es auch, Gemeindemitglieder. Also falsche Leute, wo er überall hingeraten ist und was er alles durchmachen muss. Aber in dem allem überwinden wir weit. Wenn du dich an Jesus hältst, überwindest du. Paulus hat es überwunden, weil Jesus das besiegt hat. In dem überwinden wir weit. Der Teufel kann nur die Fratze zeigen. Ob du sie siehst oder nicht, viele sehen es nicht, aber manchmal tut es. Jesus lebt. Lebt in der Gemeinde sogar. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und wenn ich an das Christentum anschaue, mit 120 Mannequins fing die Sache an. Das ist ja, und das waren keine Profis. Stell mal vor, der Heiland hätte 120 von der Fakultät aus Jerusalem jemand gehabt und mit denen hätte dann angefangen. Das wäre, würde man sagen, gewaltig. Aber mit Leuten, die einfache, ungebildete Leute waren, die nur einen großen Glauben an einen großen Gott hatten und Gott alles zugetraut haben, der Herr macht es schon. Also das ist der Glaube, dass die Welt überwindet. Der Herr macht es schon. Der Herr macht es schon. Reg dich nicht so auf. Nimm das nicht so tragisch. Der Herr macht es schon. Mit diesem naiven, kindlichen Glauben, einfältigen Glauben, der Herr macht es schon. Sind Kranke gesund geworden? Haben sie das Reich Gottes gebaut? Der Herr macht es schon. Der Herr macht es schon. Du solltest diesen Gedanken der ersten Christen mitnehmen. Und das ist der Sieg, was die Welt überwindet. Der Herr macht es schon. Wir sollten den Herrn viel mehr machen lassen. Der Herr macht es schon. Und so wurde das ganze römische Imperium verändert innerhalb von dem ersten Jahrhundert. Du musst dir vorstellen, das alte ganze römische Imperium wurde erfüllt vom Evangelium, dass sogar, als sie dann nach Kleinasien kommen, nach Ephesus kommen, das sind die Leute, die auf der ganzen Erde die Welt verrückt machen. Paulus damals. Du siehst also, so eine Kraft hatte der, und das waren einfache Leute, die hatten keine Lobby hinter sich, die hatten keine Partei hinter sich, die hatten keine Supermacht hinter sich. Diese Leute, die hatten Gott hinter sich. Und wenn du Gott hinter dir hast, machst die Welt verrückt. Was? Der Herr macht schon. Du musst also dir nicht den Kopf zerbrechen, wie wird das machen. Weißt du, das große Problem ist, wir Christen, wir möchten dem Heiland vorschreiben. Heiland, also der sollte so und so sein, der Mann müsste so und so werden, die Frau müsste so und so werden, die Kinder müssen so und so werden, die Gemeinde müsste so und so werden. Lass doch den Herrn machen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So siegt der Herr. Weißt du, der hat über das Kreuz gesiegt, über einen Weg, worüber kein Mensch sich je Gedanken gemacht hat. Aber weißt du, wo diese Gedanken ausgebrütet worden sind? Auf dem Berg der Verklärung. Da war Moses, Elia und Jesus. Und weißt du, worüber die gesprochen haben dort? Über den Ausgang der Dinge. Die haben auf dem Berg der Verklärung verhandelt, Moses und Elia und Jesus, wie wir die Sache angehen. Weißt du, wenn du eine neue Religion heute gründen möchtest, ich kann dir sagen, wie man eine neue Religion gründet. Und zwar ganz einfach, lass dich kreuzigen und steh am dritten Tag auf. Und das ist eine neue Religion. Und darüber haben sie beraten. Jesus, du lässt dich kreuzigen und stehst am dritten Tag auf. Und dann hast du eine neue Religion. Das hat bisher noch niemand gehabt. Kein Prophet, kein Moses, kein Buddhist, kein Hinduist, das gab's alles, kein Zarathustra-Anhänger. Niemand hat das bisher gehabt, dass weder die Griechen noch irgendeine Kultur, dass irgendjemand in den Tod hinabgestiegen sind, in den Hades, an den tiefsten Örter der Hölle, der Unterwelt, und ist rausgekommen und lebt. Und er erscheint 40 Tage, Apostelgeschichte 1, Vers 3, 40 Tage. Kommt er durch verschlossene Türen und grüßt die Jünger, hält eine Bibelstunde, eine Predigt ihnen. Alles Große, was wir haben, an was wir glauben, was unseren Glauben als Christen ausmacht, ist uns gegeben worden nach der Auferstehung. Alles Große. Alle großen Wahrheiten. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wurde uns nach der Auferstehung gegeben. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wurde uns nach der Auferstehung gegeben. Der Auferstandene mit seiner Auferstehung gab uns eine neue Geschichte, eine neue Wirklichkeit. Und zwar erst seit der Auferstehung ist alle Zweifel verflogen. Da musst du nicht mehr zweifeln. Und wir wissen, die Jünger zweifelten alle. Das waren ja Ungläubige, obwohl sie 3 Jahre lang mit dem Heiland rumtippelten. Das waren Ungläubige. Und sie zweifelten, ist es Jesus? Sie dachten, das wäre der Gärtner. Das wäre irgendein Fischer oder was weiß ich, ein Gespenst. Sie zweifelten, bis Jesus sagte, ich bin es. Ich bin es, den ihr sucht. Ich bin es. Also der Zweifel, der Auferstandene, wenn der vor dir steht, ist jeder Zweifel weg. Und selbst der Thomas, der ein ehrlicher Mann war, der sagte, ich kann nur glauben, was ich sehe. Und dann sagt der Heiland, leg deinen Finger in meine Wunden. Und weißt du, da brauchst du kein Bibelseminar, da brauchst du kein Lobpreisseminar, da brauchst du kein Anbetungsseminar, da brauchst du kein Glaubensseminar mehr. Da gehst du auf die Knie und sagst, mein Herr und mein Gott. Hast alles gelernt in Bruchteilen von Sekunden. Und das ist für mich so großartig. Weißt du, es ist erstaunlich, Menschen, die Jesus berühren, die werden verwandelt, was sie in 50 Jahren nicht geschafft haben, in 5000 Jahren nicht geschafft haben, das schaffen sie in einer Minute. Sie berühren Jesus, mein Herr und mein Gott. Die beten anders, die singen anders, die glauben anders, die dienen anders, die geben anders, die nehmen anders. In 5 Sekunden, die berühren den Herrn. Und weißt du, das ist das Problem unserer Tage. Die Menschen hören so viel Religion, so viel Philosophie, sie berühren zu wenig Jesus. Eine Berührung. Geh noch, wir haben ja keine Kinder da. Nee. Geh nur und steck mal deine Finger in die Steckdose. Dann singst du Halleluja ganz anders. Da zwitscherst du in den höchsten Tönen. Und dann vibrierst du, da muss dir niemand sagen, was Kraft Gottes ist. Da brauchst du keinen Kommentar mehr von vom Siemens oder sonst irgendjemand, wie das alles so funktioniert. Weißt du, und genau das ist, wenn Menschen Gott begegnen. Da ist was passiert. Da suchst du nicht, und wie war das? Kannst du mir erklären, wie macht man das? Das hast du oder hast du nicht? Das weißt du oder weißt nicht? Uns fehlt die praktische Erfahrung. Thomas hat seine Wunden gesehen und er war vom Unglauben bekehrt. Weißt du, Pessimismus, wenn du dem Heiland begegnest, er lebt für alle Zeit, mein Jesus, ja, er lebt. Also, weil Jesus lebt, werde ich auch leben. und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da ist gar kein Platz mehr für Unglauben. Egal, selbst wenn du alles verlierst. Und ich denke, unser Bruder Hiob, der hat alles verloren. Alles miteinander. Sogar seine Gesundheit. Und dann sagt er, jetzt reicht's mir. Ist genug. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Berührt den Herrn und wird verwandelt. Alle Bedenken sind ausgeräumt. Und er glaubt an keine Märchen, sondern an die Wahrheit. Ich weiß aufs Gewisseste. Seit der Auferstehung Jesu ist uns klar, das Leben geht weiter. Und zwar auf einer neuen Ebene, vom neuen Level. Das Alte ist vorbei. Seit Jesus ist das Alte vorbei. Die Alte, der Alte. Es ist alles vorbei. Es gibt keine Alten und kein und so weiter. Den Alten ist gesagt, aber ich sage dir, plötzlich geht es ganz anders weiter. Durch die Auferstehung hat das nichts jeden Form vom Anspruch erlebt, aufgegeben. Die Gegenwart Gottes, die Mitte, die macht alles neu. Mit der Auferstehung Jesu ist der Unglaube entwaffnet. Was willst du noch sagen? Ist Gott für uns? Weißt du, ist Gott für uns? Was willst du jetzt noch sagen? Was für ein Argument willst du noch einem bringen, wenn Gott für dich ist? Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott mit uns kämpft und für uns kämpft? Was können dann die tausende anderen, die was anderes unternehmen wollen, da hat der Unglaube ist kein Thema, hat nichts zu sagen. Christus ist auferstanden und wir haben Hoffnung, eine ganz andere Hoffnung. Die Dunkelheit ist besiegt, die Unwissenheit ist besiegt, nicht ich weiß nicht, also ich weiß nichts, weiß gar nichts, dieses Nichts wieder. Der Unglaube und die Unwissenheit ist besiegt. Ich weiß. Und das Erstaunliche ist mir, bei den Aposteln, am Anfang waren sie ängstlich, verzagt, hinter verschlossenen Türen sich versammelt. Und dann treten sie auf. Und der am lautesten geschrien hat, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wer das ist und was wollt ihr von mir. Der steht als erstes vorne und sagt, dieser Jesus, er ist auferstanden. Und ich lese wie ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte und sie gaben mit großer Gewissheit Zeugnis, dass Jesus auferstanden ist. Du musst nicht sagen, dass du auferstehst. Es geht niemand was an. Erzähl, dass Jesus auferstanden ist. Und sie gaben mit großer Gewissheit das Zeugnis, Jesus ist auferstanden. Und weißt du, mit großer Gewissheit, weißt du, was das heißt? Mit großer Überzeugung. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Du hättest ihn nachts im Traum wecken können und die hätten gesagt, er lebt, er lebt, er lebt. Weißt du, die haben sich gar nichts anderes mehr vorstellen können und auch wollen. Denen hat es gereicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Petrus vorne an. Der am feiglichsten war. Feiglich? Am feiglichsten. Der am ängstlichsten war, der steht als Erster auf. Weißt du, die anderen, die waren still. Weißt du, es ist immer so eine, weißt du, sich raushalten aus der Sache. Aber Petrus hat sich seinen Mund verbrannt gehabt. Und er predigt mit großer Überzeugung: Gold und Silber haben wir nicht. Hör doch den Kerl, was er da sagt. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Keiner muss mehr verzweifeln hier bei unserem Heiland. Und du kannst ganz sicher und gelassen leben. Und das ist das Geheimnis, wie der Unglaube besiegt wird. Also ich weiß es nicht, was ich gemacht hätte. Und ich weiß nicht, was du gemacht hättest. Stell dir mal vor, du weißt, morgen wirst du erschossen. Oder morgen kommst du auf den elektrischen Stuhl. Oder morgen kommst du in die Gaskammer. Oder was weiß ich. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, du müsstest morgen gehängt werden? Unser Bruder Petrus schläft. Er sagt, ach, ich weiß, bei mir kann nichts passieren, außer das, was Gott will, das passiert. Und ich weiß, wenn die mich hängen oder erschießen oder Kopf abschlagen, mir ist egal, was sie machen, ich weiß, wo ich bin bei meinem Jesus. Und er schläft, und zwar selig, dass sogar ein Engel kommen muss und den Kerl wecken muss und er nicht aufwacht. Also, weißt du, der wacht nicht auf, selbst wo ein Engel ihn wecken muss. Petrus, steh auf! Oh, Herr, lass mich schlafen. Petrus, steh auf. Der Engel muss ihn mehrmals auffordern. Petrus, steh auf, zieh deine Schuhe an. Es geht weiter. Es geht weiter. Also, manche werden vom Teufel geweckt und können nicht mehr schlafen. Aber der lässt sich nicht mal vom Engel wecken. Und dann geht eine Tür nach der anderen auf, vier Wachen, vier Blockaden, vier Hindernisse. Und da geht alles durch. Und er denkt, naja, Fantasie ja sowieso, meine Fantasie geht hier durch. Und dann ist er draußen und merkt, das war Wirklichkeit. Und wenn du Gott vertraust, Gott bringt dich aus der schlimmsten Situation, aus der aussichtslosesten Situation raus. Das ist der Glaube an Gott, der Berge versetzt. Und du kannst gelassen sein und sogar in der Stunde des Todes kannst du schlafen und warten, bis der Engel dich aufweckt. Das ist Glaube. Nicht zittern. Oh, wie komme ich da durch? Wie komme ich da raus? Wer befreit mich da? Nein, er wusste, mein Erlöser. Und ich bin nicht ohne Hoffnung. Und ich muss mich nicht aufgeben. Weißt du, die Menschen, die glauben, die geben sich nicht auf. Die schlafen sogar mittendrin in Problemen. Die lassen, ach, von mir aus kann die Welt untergehen. Und wenn die Welt untergeht, Gott wird mir ein Raumschiff schicken und mich abholen. Hab keine Sorge. Und er wird seine Engel senden. Und ich sage euch, Geschwister und Freunde, Gott wird seine Engel senden. Und die werden dich aufschnappen und sammeln. Und dich wegschnappen. Entrückung ist so ein Bild des Wegschnappens. Weißt du, noch bevor die Erde untergeht, in nichts zerfällt, nach deren ihren Glauben, wird Gott dich zu sich holen, damit wir bei ihm sind, alle Zeit und ewiglich. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 14 und Vers 19, ich mache zusammen. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir die erbärmlichsten Menschen unter allen Menschen. Wenn wir nur auf dieses Leben geschaut hätten, wenn wir nur auf das Sichtbare geschaut hätten, auf das Vergängliche, auf dieses Nichts. Nichts ist nichts. Aber wir haben auf das Ewige geschaut, das Bleibende. Hier auf dieser Erde vergeht alles. Deine Jugend vergeht, deine Schönheit vergeht, dein Geld vergeht, alles vergeht. Dein Besitz vergeht, dein Ruhm vergeht. Da muss einer nur kommen und bekleckert es und dann ist schon vorbei. Da geht alles so schnell vorbei. Aber wir haben etwas, das nicht vergeht. Der ist mal vergangen. Jesus sagt einmal, ich war tot und siehe, ich lebe. Seit Ostern gibt es Frühling bei uns. Der Winter hat ein für alle Mal verloren. Glaubt noch einer von euch, dass heute noch der Winter kommt? Es kann ein bisschen kalt werden, aber der Winter kann nicht mehr kommen. Der hat verspielt. So, höchstens ein paar Eisheilige. Aber die neue Zeit ist angebrochen. Es ist Frühling. Die Natur ist aufgewacht. Weißt du, du darfst die Bibel lesen und du darfst an die Bibel glauben. Aber manches in der Bibel ist bereits überholt. Prediger 1, Vers 10, denke ich. Ja, Prediger 1, Vers 10. Da steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ich muss sagen, doch, 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 Leutchen. Das ist vor Christus gewesen. So redet nur der Unglaube, die Ahnungslosen, die Nihilisten, die Trostlosen, die Hoffnungslosen. Seit Christus gibt es etwas Neues auf dieser Welt. Ich lebe. Das gab es vorher nicht. Vorher hat es sowas nicht gegeben. Vorher haben immer die Menschen hingeschaut. Hoffentlich kommt der Mann. Hoffentlich schafft der zweite Adam. Hoffentlich schickt der liebe Gott jemand. Aber bisher war er noch nicht da. Und heute schauen wir zurück und müssen sagen, jawohl, es ist was passiert. Es ist was passiert. Es ist alles neu. Es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Die Auferstehung überschattet das Reich des Unglaubens. Die Auferstehung Jesu. Die Lügen Satans. Etwas Neues band sich an. Der Teufel ist pleite. Sag's ruhig weiter. Mach's überall bekannt. Schreib an jedem Baum, an jedem Pfosten, der Teufel ist pleite. Der Teufel hat ausgedient. Seine Lügen gelten nicht mehr. Das war einmal. Das war einmal. Aber jetzt ist es nichts mehr. Es ist was anderes geworden. Seit Ostermorgen ist etwas aufgegangen. Eine Neuheit, eine Sensation. Und das macht den ganzen Unglauben und die ganzen Ungläubigen zunichte. Die Auferstehung Jesu ist ein Novum. Macht alles zunichte. Und deshalb kann ich den Apostel Paulus verstehen, wo der dem Auferstandenen begegnet, ist nicht mehr derselbe Mann. Psalm 139, Vers 12. Da wird schon angedeutet, Auch die Finsternis ist für dich keine Finsternis. Die Nacht leuchtet wie ein Tag für dich. Die ganze Unterwelt ist durch Jesus erleuchtet. Die Nacht ist für dich keine Finsternis mehr. Du kannst jetzt du kannst um die Erde fliegen. Ich habe jetzt ein paar Bilder geschickt vom Internet, so wo Schatten ist und wo überall Licht aufgeht und wo überall Morgen aufgeht und dergleichen und so weiter. Weißt du, heutzutage die ganze Welt im Glauben, im Geist, ist im Licht Gottes eingehüllt. Es gibt keine Finsternis. Vor dir, Gott, ist Finsternis keine Finsternis. Gott sieht die Welt mit ganz anderen Augen und du möchtest und solltest es auch tun. Die Unterwelt, da ging Jesus hinunter und hat gepredigt. Auch die Finsternis ist für dich nicht finster. Die Nacht leuchtet wie ein Tag für dich, für Gott. Und Jesus kam, um uns auch die Augen zu öffnen. Und wenn du plötzlich deine Augen aufmachst, dann siehst du nicht mehr die Finsternis. Die Finsternis ist das Reich Satans. Und das existiert nicht mehr. Wenn der Herr dir die Augen auftut, du siehst einen Berg voll feuriger Rosse um dich. Du siehst die Herrlichkeit Gottes. Du siehst die Größe Gottes, die Allmacht Gottes. Das ist nicht Finsternis. Gott hat die Finsternis so komprimiert, damit der Teufel sich dort aufhalten kann und ja nicht rauskommt aus dieser Finsternis. Und die ist jetzt besiegt. Gott hat ein Licht angezündet, und zwar ein großes Licht. Wir haben mal einen Gottesdienst gehabt, Weihnachtsgottesdienst. Vielleicht kann sich noch ein oder andere erinnern. Dann haben wir eine Kerze am Altar angezündet und hat jeder so eine Kerze bekommen und plötzlich, weißt du, Lichter ausgemacht und überall gehen Licht aus und man plötzlich, da brennt ein Lichtlein, dort brennt ein Lichtlein, dort hinten brennt ein Lichtlein. Plötzlich ist die ganze Stadt, das ganze Land erhellt und Finsternis ist nicht mehr Finsternis. Wenn du Jesus hast und ich Jesus habe und sie und er und sie ist er und wir alle Jesus haben, da wird die Welt erhellt. Da gibt es Hoffnung. Und selbst die Ungläubigen können sich nicht mehr austreten. Wir haben es nicht gewusst. Der Unglaube ist besiegt. Weißt du, und ich bin eigentlich, wir können über Kirchen denken, was wir wollen. Weißt du, die Glocken, jede Kirche und so weiter, immer jedes Weihnachten, selbst wenn wir nicht an Gott glauben und nicht mit Gott groß zu tun haben wollen, Weihnachten, da predigen die Engel das Evangelium. In Karstadt oder Kaufhof, kannst hingehen, überall. Die Weihnachtsgeschichte, die Glocken, die verkündigen, euch ist heute der Heiland geboren. In der Stadt Davids, im Nichts. Gott hat die Welt besucht. Da hat keiner mehr eine Ausrede, ich kann es nicht, ich habe es nicht gehört. Und ich glaube, es gibt keinen Punkt bald auf dieser Erde, wo man noch nicht gehört hätte, dass Jesus gekommen ist. Und wir sollten natürlich uns auch nicht so in den Schoß legen und sagen, das geht mich nichts an. Wir sollten für Menschen beten, dass die noch nicht erreicht sind, erreicht werden. Und warum sollte jemand das Evangelium fünfmal hören, Jesus ist gekommen, Jesus hat das und so weiter, wenn es auf der Welt noch Menschen gibt, die noch nicht das erste Mal gehört haben, Jesus ist gekommen. Weißt du, das brauchst nicht so das groß hören, das dritte und vierte und fünfte Kommen Jesu. Es gibt das erste Kommen Jesu reicht aus. Er ist gekommen, er war da, er lebte mitten unter uns und wir haben ihn so erlebt wie als Mensch. Und er hat es geschafft, uns zu erlösen aus der Gewalt des Bösen. Und dem Tod die Macht genommen. Und viele haben bezeugt, was passiert ist, sogar Leute, die nicht glauben konnten und wollten. Und weißt du, wer die schwierigsten Leute sind? Deine Hausgenossen. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Freunde, deine Verwandten. Die ungläubigsten Menschen sind deine Hausgenossen. Für die brauchst du doppelte Portion Gnade Gottes. Und weißt du warum? Weil es da beim Heiland auch so war. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Weißt du, du kannst den Afrikanern und den Chinesen und den Eskimos vom Heiland erzählen, die werden dir den Handkuss wegnehmen. Aber deine eigenen Volksgenossen, was will der? Wir kennen doch den. So war es beim Heiland. Sie haben ihm nichts abgenommen. Und seine Mutter sogar, du musst vorstellen, seine Mutter denkt, der Junge ist wahnsinnig. Ist verrückt. Sogar die wusste, dass er vom Heiligen Geist gezeugt ist. Die wusste, was alles so um sich herum war. Die geht auf Jesus zu und sagt, Jesus, komm schnell zurück. Du begibst dich aufs Glatteis. Die Mutter und natürlich seine Brüder und Jakobus vorne an, der jetzt das Kommando zu Hause führt. Jesus, gib's auf. Das ist nichts für uns. Wir sind zu einfache Leute, wir sind zu bedeutungslos, wir können das nicht. Das ist nicht unsere Sache, die Welt zu erlösen. Jesus, du bist wahnsinnig. Das haben sie regelrecht gesagt, kannst du in der Bibel nachlesen. Dass Jesus sogar von zu Hause ausgezogen ist. Die in Nazareth wollten ihn sogar steinigen, so gemein waren die da. Und was passiert? Und da heißt es, und der Herr ist Jakobus erschienen. 1. Korinther 15. Jakobus ist er erschienen, seinem Bruder, der Auferstandene, hat sogar den ungläubigen Bruder bekehrt. Und es ist das Größte und Gewaltigste, wenn Gott deinen Bruder, deine Schwester bekehrt. Und der Herr ist ihm erschienen. Du musst deinen ungläubigen Bruder, deine ungläubige Schwester nicht bekehren. Das macht der Heiland. Ich habe in Russland, da hinterm Ural, ganz weit weg, gepredigt und mache einen Altarruf. War sowieso im Stress ein bisschen. Und dann mache ich einen Altarruf und dann stehen vorne so vielleicht 10, 15 Usbeken aus Usbekistan, Moslems. Denke, wenn ich jetzt anfange, denen den Weg des Heils von der Seite eines Moslems zu erklären, wie komme ich als Moslem zu Jesus, könnte ich machen, aber das ist mir der Weg zu weit, zu lang, habe nicht so viel Zeit. Habe ich gesagt, ich bete mit euch, als ich dann vorne stand, ich habe gebetet, Herr, zeig mir, was soll ich tun? Ich muss den nächsten Tag weiterziehen, was soll ich tun? Dann hat der Herr gesagt, segnet die, ich werde ihnen begegnen. Ich werde ihnen erscheinen. Und dann habe ich einfach die Hände aufgelegt. Der Herr wird mit euch reden. Der Herr wird euch berühren. Der Herr wird euch erscheinen. Und was passiert am nächsten Morgen? Ich bin noch nicht einmal richtig angezogen. Klopft es an der Tür. Ist der Pastor noch da? Und dann höre ich, und dann kommt der Dolmetscher. Ja, der möchte dich sprechen in aller Herrgottsfrüh. Und ich frage, was ist? Ja, heute Nacht ist was Furchtbares passiert. Er wäre im Bett gelegen, der Erste, der so zwischen 5 und 6 Uhr kam. Und dann hat er vorne, war ein weißer Mann und er hat ein Schwert gehabt und er war hinten, er war total in Nacht und Dunkelheit und Finsternis und so weiter. Und er saß da zusammengekommen und plötzlich nahm der Mann von vorne das Schwert und hat bis nach hinten, so ein langes Schwert hat er noch nie gesehen, bis nach hinten und berührt seine Stirn und er ist auch weiß geworden. Er möchte weiß werden. Er möchte so weiß werden, wie der Mann dort auf dem Stuhl saß. Aber wie kann ich, verstehst du? Und ich sage, das ist ganz einfach, wir knien uns jetzt hin und jetzt sagst, ich spreche vor und du sprichst nach, Jesus, komm in mein Leben und so weiter. Und der bekehrt sich. Bin gerade mit dem fertig, kommt schon der Nächste. Auch wieder geträumt. Weißt du, Gott kann nachts besser dienen und arbeiten. Nachts ist die Zeit, wo der Teufel eigentlich herrscht und Finsternis und Dunkelheit, seine Zeit ist es. In der Zeit will Gott arbeiten. Deinen Lieben. Und er ist auch Jakobus erschienen. Wie? Steht nicht in der Bibel, aber er ist ihm erschienen und ist sogar der Präsident der Urgemeinde geworden für viele Jahre. Der war Leiter der Gemeinde, dieser Jakobus, eine Säule sogar in der Gemeinde. Der Herr ist ihm erschienen. Und ich sage euch eines, wenn Jesus Menschen erscheint, die werden Säulen in der Gemeinde. Die werden Säulen in der Gemeinde. Die werden die besten, feurigsten, eifrigsten Mitarbeiter im Reich des Herrn, wenn der Herr ihnen selbst erscheint, sie selbst bekehrt, sie selbst verändert. Und dann sagen sie, wir glauben jetzt nicht, Mutti, weil du das erzählt hast, alles von diesem Herrn Jesus und weil der Bruder Petrus so viel erzählt hat und so weiter. Nein, wir glauben, weil wir selbst gesehen und selbst gehört und selbst erlebt haben. Der Herr ist Jakobus erschienen. Weißt du, wir lesen nur so ein kleines Sätzlein. So ist wie der Herr die Ungläubigen bekehrt. Und wir sollten manchmal die Ungläubigen in Ruhe lassen. Schlafen lassen, geh schlafen. Weißt du, der eine Bruder, der mit mir dabei war, sagst du, das ist die Gelegenheit. 15 Leute, 15 Moslems hast du vor dir. Was ist deine Gelegenheit? Du hast eine Stunde nicht genutzt. Weißt du, es muss nicht meine Stunde sein, es muss Gottes Stunde sein. Und wir haben fast Knatsch gekriegt und Streit gekriegt. Du hast laufen lassen, anstatt jetzt zum Herrn zu führen, auf die Knie zu bringen. Das wäre kein Problem für mich gewesen. Lass uns niederknien und jetzt Jesus annehmen. Das wäre meine Bekehrung gewesen. Ich hätte sie bekehrt. Der Herr muss die Leute bekehren. Amen. Der Herr muss die Leute verändern. Und so weiter. Und wenn du was machst, ist nur Murks. Gott segne dich. Ist nur Murks. Ich erzähle euch eine ganz kleine, einfache Geschichte. Und ich sage das, damit ihr es versteht, dass es ein Murks ist, wenn du dem lieben Gott nachhilfst. Du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen, er ist stark genug. Er ist stark genug. Lass einen Löwen da aus dem Zoo raus, der wird sich selbst verteidigen. Der muss nicht verteidigen, Leute, mach frei. Du musst Leute nur in Sicherheit bringen. als Junge, bin ja immer noch unheilbar neugierig, Gott möge mir vergeben. Und dann, meine Mutter hat mal ein paar Rosenstöcke rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, Mutti, das mache ich in meinem Garten, in meinem Blumenbeet. In meinem Blumenbeet gepflanzt, das war okay. Und dann im Frühling, da sind Knospen dran. Und natürlich, ich sitze da, das müsst ihr euch vorstellen, ich sitze da und ich will wissen, wird es eine rote Rose, wird es eine weiße Rose, wird es eine gelbe Rose, was für eine Farbe wird die Rose werden? Und die ganze Zeit, ich gieße mit meiner Mutter zusammen, die anderen Blumen, also meine Blumen, und ich warte immer, wie wird die Rose aussehen? Und meine Mutter sagt, nicht, dass du dir da rummachst und probierst. Verstehst du, ich war immer drauf und dran aufzumachen, nachzugucken, zu spionieren. Wir sind ja unheilbar neugierig. Wir wollen immer spionieren. Und was mache ich? Ich spioniere und mache die Knospe auf. Und diese Blüte ist nie mehr aufgegangen. Ich wusste, was das für Farbe ist, aber es ist nie mehr aufgegangen. Und deshalb, ihr Lieben, es ist wichtig, lass Gott arbeiten. Er macht schon. Er macht schon. Er macht es schon. Lass Gott arbeiten in dieser Situation. Das ist auch wieder unser Unglaube. Wir können nicht warten, bis die Stunde Gottes kommt, bis die Blume von selbst aufgeht. Warte, bis die von selbst aufgeht. Und du wirst viel schöner sein, als du denkst. Jesus will sich deiner Familie, deinen Verwandten, deinen Freunden offenbaren. Versuch sie nicht zu bekehren. Je mehr du versuchst zu bekehren, desto mehr wenden sie sich von Gott ab. Damit du noch deine Lektion lernst. Und du bist vielleicht das Hindernis und die Blockade, dass die noch nicht gerettet sind. Lass Gott machen, er macht schon. Du betest nur, du dankst Gott und wenn du für deine Angehörige betest, versuch zu danken. Das, was ich diese Woche oder heute dieser Frau da geschrieben habe. Versuch einfach Gott für deine Verwandten zu danken. Die sind böse, die sind nichtsnutz, die sind was weiß ich, was sie alles sind. Verstehst du? Die sind ungläubig. Danke, dass sie so ungläubig sind. Weißt du, je ungläubiger sie sind, desto mehr mag der Heiland sie. Soll ich dir sagen, warum? Die Starken will er zum Raube haben. Je mehr einer widersteht und rebelliert und dagegen angeht, desto reifer wird er für Gott. Und desto interessierter ist Gott an ihm. Versuche nicht zu bekehren, sondern danke Gott, dass er so stur ist jetzt. Dass er nichts wissen will von dir. Herr Jesus, ich segne ihn. Weißt du, viele sind enttäuscht, nicht von Gott. Die sind von Christen enttäuscht. Die versuchen, die zu verbessern, zu verändern und so weiter, sind verletzt von Christen, sind über den Tisch gezogen oder ausgenutzt worden und so weiter. Lass die machen. Weißt du, wenn du jemanden bekehrst, dann versuchst du jemanden mit einem Hintergedanken zu bekehren, damit er ein anständiger Mensch ist. Eine Frau, die kam zu mir, damit mein Mann mich nicht so schlägt oder damit das Haushaltsgeld mir rechtzeitig gibt und nicht versauft und so weiter. Weißt du, das denkst du immer menschlich, nach menschlichen Motiven, warum Gott den und jenen bekehren sollte. Er soll bekehrt werden, damit er in den Himmel kommt. Oder sie. Damit er in den Himmel kommt. So. Der Herr bekehrt die Menschen. Und guck mal, sogar seine eigenen Jünger. Seine eigenen Jünger. Er ist jedem Einzelnen nachgegangen. Emmausbrüder. Wir diskutieren da. Wir konnten nicht glauben. Sie verfielen fast in der Depression. Und so weiter. Und dann erklärt der Herr Jesus, und dann beim Brotbrechen, in Bruchteilen von Sekunden, in 5 Sekunden macht der Heiland mehr, als was wir in 5 Jahren Bibelstudium machen können. Und die rennen nach Hause, und du musst sehen, wie schnell die kamen. Denn es wurde Abend, und es musste noch bevor die Sonne untergeht, mussten sie in Jerusalem sein, denn die waren einen Sabbatweg schon marschiert. Also die mussten sputen, denn mit großer Begeisterung kommen wir rein. Oh, Leute, das müsst ihr hören, der Herr ist uns erschienen. Wir wollten alles hinschmeißen, wir wollten allem absagen, wir wollten wieder fischen gehen oder wir wollten das machen und so weiter. Wir wollten wieder ackern gehen, wir wollten wieder unserer Arbeit nachgehen, die Firma nachfragen, ob die uns wieder einstellt. Wir wollten euch in Stich lassen, wir wollten mit euch nichts mehr zu tun haben. Du siehst also, so ist wie der Herr die zurückgefallen holt. Du musst auch um die zurückgefallen dich nicht groß kümmern. Die Emmausbrüder waren solche. Und plötzlich geht der Dritte mit dabei und sagt, horch, der redet. Und dann fängt an, das Herz zu brennen. Dann hörst du Predigten wie diese vielleicht und dann sagst, Mensch, ich möchte auch von Gott ergriffen werden. Und ich überlasse dich Gott. Er macht es schon. Er macht es schon. Und plötzlich bricht das Brot in Bruchteilen von Sekunden, da fällt ein Stichwort und der Funke fliegt rüber und die Bombe ist gezündet. Und du explodierst. Weißt du, wenn du einmal explodierst, wenn du einmal brennst, dann musst du nur gucken, wo ist die Feuerwehr. Wenn du einmal brennst, weißt du, wenn du von Gott erfüllt bist, dann musst du nicht mehr fragen, wie kann ich die Leute erreichen. Die meisten Leute, die wollen nur dich brennen sehen. Die wollen dich nur in Feuer sehen. Die wollen dich nur entflammt, begeistert von der Liebe Gottes erfüllt sehen. Das wollen sie. Und wenn die das sehen, du brennst. In deinem Herzen brennt was. Da tut sich was. Und du bist nicht mehr ungläubig, sondern du bist jetzt gläubig. In der Zeit der bolschewistischen Revolution, das ist was passiert. Also 1910 bis 18, also in der Revolutionszeit, da wurde diskutiert und debattiert über das Thema, ist Christus auferstanden oder ist Christus nicht auferstanden? Und da waren Atheisten und Christen beieinander in Russland. Und so gab es die Diskussion, da war ein Atheist, der referiert hat, Christus ist nicht auferstanden, Christus gibt es nicht, der hat nie gelebt, ist alles nur Fata Morgana. Und so weiter. Und dann kam ein orthodoxer Priester zum Rednerpult, zur Verteidigung, sollte die Verteidigung für den Herrgott übernehmen und geht nach vorne. Der demütige Priester schaute nach links, nach rechts, wo der Ausgang ist. Und dann sagte er, ohne groß nachzudenken, Russen, muss man bei Russen natürlich, und dann ohne groß nachzudenken, sagte er, Christus ist auferstanden. Und die ganze Meute schreit, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er geht vom Pult und war erledigt. Weißt du, das steckt tief drin, das ist Gottes Bewusstsein, steckt viel, viel tiefer, als du denkst. Das Monogramm Gottes im menschlichen Herzen steckt viel, viel tiefer, als du denkst. Christus ist auferstanden und dann rufen die Russen, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Atheisten waren, die zuerst diskutiert haben, Gott ist tot und so weiter. Wenn das Herz anfangen kann zu reden, wenn das Herz anfängt zu sprechen, dann ist die Botschaft, er ist wahrhaftig auferstanden. Die meisten Leute laufen ohne Herzen. Die laufen nur mit dem Kopf, funktionieren nur mit dem Kopf, funktionieren nur mit dem Verstand, aber sie funken nicht mit dem Herzen. Wenn das Herz spricht, wenn du hörst, er ist auferstanden, dann kannst nicht anders, dann bist du ein Russe und dann sagst du, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Echo deines Herzens. Dann kannst du nicht mehr ungläubig sein, wenn das Herz sprechen lässt. Aber die meisten Leute unterdrücken das Herz. Die hören nicht auf die Stimme ihres Herzens. Die meisten, die nicht gläubig sind bis heute, noch nicht gläubig sind, die haben immer so ein verstümmeltes Herz. Sie halten zurück, was in ihnen drin ist. Lass die Seele reden. Weißt du, da musst du nichts mehr hinzufügen. Mein Herr und mein Gott. Da brauchst du keinen Kommentar mehr. Der Mensch spürt in seinem Inneren tiefst drin, nicht der Unglaube, der Glaube herrscht. Gott regiert, der Herr ist auf dem Thron. Und das ist die Bestimmung deines Herzens. Lass dein Herz sprechen. Wenn du Gottes Wort hörst, lass dein Herz, dieses Echo, reflektieren. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen, wenn du Gott aufrichtig suchst. Und wir Menschen suchen Gott. Weißt du, es ist interessant, die meisten Leute wissen nicht, Wladimir Lenin, der große Revolutionär, der Russland zum Kommunismus, Sozialismus gebracht hat und als Führer war und bis heute noch so ein halber Gott dort ist. Die meisten Leute wissen nicht, dass er in den letzten Tagen seines Lebens nichts mehr vom Marx und Engels und all diesen Brüdern wissen wollte. Er hat einen Priester an seiner Seite gehabt und nur noch Erbauungsliteratur gelesen, religiöse Literatur. Das wollen die Kommunisten bis heute nicht wahrhaben. Dann würden sie auch in Moskau den Lenin nicht mehr so balsamieren und um ein Leben halten. Denn er hat nur, in der letzten Zeit hat er gemerkt, und er hat gesagt, Russland hätte nicht Revolution gebraucht. Russland hätte einen Franz von Assisi gebraucht, einen Heiligen gebraucht und nicht Revolution. Und er hat nur Erbauungsliteratur gelesen. Der Priester wurde, nachdem Lenin starb, wurde auch der Priester ermordet, der ihm immer an der Seite stand und ihm aus der Bibel vorgelesen hat, immer wieder vorgepredigt hat und dergleichen. Das wissen die meisten Kommunisten nicht. Die denken, Lenin, Lenin, Lenin. Weißt du, wenn der Mensch alt wird, wenn es an die Tore der Ewigkeit geht und wenn sie vor der Tür der Ewigkeit wären, da werden sie alle fromm. So wie 10.000 Meter Höhe. Wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, wenn es nach Hause geht, dann fangen sie an zu beten. War das wirklich alles? War das wirklich alles? Und dann müssen sie merken und zugeben, nein, das war nicht alles. Aber Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Auch einem Lehnen. Und du wirst vielleicht überrascht sein, dass der da im Himmel ist. Puh. Dass der dorthin gekommen ist, wo die anderen Gottes Tod und so weiter weitergemacht haben an diesem Unglauben, der kam raus. Weil Gott dem Aufrichtigen gelingen lässt. Wenn ein Mensch aufrichtig ist, du kommst raus. Jesus ist der zweite Adam. Sein Sieg ist ein sichtbarer Sieg über seine Feinde, über die sichtbaren Feinde. Aber ich sage dir eines, Jesus hat mehr unsichtbare Feinde gehabt als sichtbare Feinde. Das ganze Dämonenheer. Jesus, der ist nur über den See rübergefahren, ist nur ans Ufer ausgestiegen. Da kommen schon die Dämonenbesessenen entgegen und sagen, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus hat das ganze Dämonenheer besiegt. Es gibt keinen Dämonenheer mehr. Warum bist du gekommen, vor der Zeit zu quälen? Wenn schon der alttestamentliche Jesus, ich sage das mal alttestamentliche Jesus, der historische Jesus, wenn der schon so viel Ärger der Hölle bereitet hat, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Was soll der auferstandene Jesus, der neutestamentliche Jesus, der österliche Jesus, was soll der? Wenn der erscheint, dann flieht die Hölle. Da wird sie nicht nur gequält, dann flieht. Und deshalb vertreibt Dämonen in meinem Namen. Treibt die Sachen aus. Und wir haben Autorität. Wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und den Sieg Jesu zu feiern. Du musst es nur verstehen. Gesiegt hast du, o Galiläa, die unsichtbaren Feinde. Da gibt es eine ganze Menge. Tod und da ist Angst und da ist Mangel und da ist Zweifel. Und so weiter. Das sind so viele unsichtbare Feinde. Gedanken, die ganzen negativen Gedanken, die sind besiegt. Wir sind mittendrin. Einfach den Sieg Jesu zu feiern und wir sollten einfach uns Zeit nehmen. Gesiegt hast du, o Galiläa. Einfach feier den Sieg Jesu. Und je mehr du triumphierst, je mehr du singst, desto weniger Angst hast du. Der Teufel, der hat keine Ahnung, bis du ihm sagst, wo es lang geht. Du musst ihm sagen. Weißt du, der ist aus dem Himmel geworfen. Der Satan hat sich verzogen. Er hat zwar Jesus veranlasst, alles und so weiter, aber dann hat er sich verkrochen, als er sah, du, das ist der Sohn Gottes, der zweite Adam. Der davon keine Sünde wusste. Dann floh er. Und jetzt musst du sagen, hör mal, er hat es gesiegt. Er hat es gesiegt. Und erzähl, wenn du Krankheit hast, er hat es gesiegt. Wenn du Sorgen hast, er hat es gesiegt. Und er wird es machen. Pass auf. Weißt du, ich bin der älteste Bruder von sieben Geschwistern. Ich habe noch sieben Geschwister. Es war so schön manchmal. Weißt du, es ist vergnügend, der Älteste zu sein. Mein großer Bruder kommt. Wenn da irgendwas war, verstehst du, wenn die was ausgeheckt haben, die Kleineren. Mein großer Bruder, pass auf. Der ist stark, der kann rennen, der kann das. Mein großer Bruder. Ich sag dir, dein großer Bruder Jesus. Vor dem zittern die. Wenn die hören, mein großer Bruder. Sag nur von deinem großen Bruder, nicht von dir. Dir trauen sie sowieso nichts zu. Aber sag von deinem großen Bruder, was der kann. Kennt ihr diese Geschichte, sieben auf einem Streich? Wer es nicht kennt, der soll es nachlesen. Ist egal, wie viel und was da war und wer da war und so weiter. Sieben auf einen Streich. Beim Heiland steht sieben auf einen Streich. Und er nimmt sieben andere, die ärger sind wie er selbst. Und der wird mit denen fertig. Sieben auf einen Streich. Von diesem tapferen Schneiderlein. Du musst, wenn du dem Herrn vertraust, und das ist, wie man Unglauben hinter sich lässt, du musst aus der Anziehungskraft des Bösen rauskommen. Du musst an den Gekreuzigten halten. An dem, der gesiegt hat, der Löwe aus Juda. An den musst du dich halten. an den Überwinder, an dem, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Weißt du, wir leben, und jetzt ist die Frage, wo lebst du? Römer 7 oder Römer 8? Überleg einmal. In Römer 7, da betet der Mensch, das ist der alttestamentliche Mensch, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Ich, elender Mensch. Und wir sind alle elend, wenn wir in Römer 7 leben. Du musst umziehen, Römer 8. Und Römer 8 fängt an, nun ist nichts mehr Verdammliches, die in Jesus Christus sind. In Römer 7 bist du ein Ungläubiger. In Römer 7 bist du einer, der immer das Gute will und das Schlechte tut und so weiter. Das, was ich nicht will, das tue ich. Werd immer geplagt. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Aber dann ist jemand in Christus, hat nur noch eine Seele, einen Geist, einen Herrn, einen König. Ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Und dann liest du Römer 8, da ist überhaupt nichts mehr von der Verdammnis. Am Schluss endet sogar, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist Römer 8. Christus ist auferstanden, das ist eine ganz klare Sache. Weißt du, du bist in ein ganz anderes Gravitationsfeld geraten. Wenn du dich an Christus hältst, du wirst in seine Bahn gelenkt. Je mehr du dich an Christus hältst, wirst du mehr und mehr in seine Bahn gezogen. Und am Schluss verlässt du diese irdische Bahn und gehst in seine Bahn, in seinen Weg. Du hast seine Arbeit, seine Werke. Und die Schwerkraft des Todes hat keine Macht mehr an dir, zieht dich gar nicht mehr an. Die Welt verlockt dich nicht mehr. Die Welt ficht dich auch nicht mehr an. Bist plötzlich ein neuer Mensch. Plötzlich lebst du nicht mehr in der Dunkelheit, im Chaos, ich elender Mensch. Plötzlich lebst du im Kosmos, Ordnung. Also du kannst im Chaos oder im Kosmos leben. Hast zwei Möglichkeiten. Die meisten sind Chaoten, das wirkt sich dann nachher auch so aus, dass zu Hause nichts aufgeräumt wird und im ganzen Leben nichts aufgeräumt wird, alles durcheinander. Aber Gott zündet ein Licht an, dass du aus dem Chaos ins Kosmos kommst. Und das ist ein neuer Tag. Das ist der neue Tag, der beginnt. Plötzlich hast du Orientierung. Plötzlich, ja, kann dir nichts mehr was zusetzen. Dann können die Ungläubigen jammern, so viel du wollen. Dann singst du vom Sieg des Herrn. Und dann vergisst du, dass der Abgrund daneben ist und kriegst die Kurve. Machst dir keine Gedanken über das Vergängliche. Du singst Lieder der Freude. Und ich sage euch eines, böse Menschen haben keine Lieder. Deshalb freue ich mich für den Chor und singen. Böse Menschen haben keine Lieder. Was soll ein ungläubiger Mensch singen? Was soll er besingen? Was besingen die ungläubigen Menschen? Überleg einmal, die haben keine Lieder. Die meisten Lieder sind gestohlene Lieder von Christen. Und eigentlich, Liebe ist ein christliches Thema. Friede ist ein christliches Thema. Freude ist ein christliches Thema. Die Ungläubigen haben keine Lieder. Es ist was ganz Interessantes bei uns zu Hause in Litauen, Memel, wo ich herkomme. Du konntest bei uns ganz genau sagen, das hat meine Oma, ich habe gedacht, das ist zuerst mal Jägerlatein, aber es ist kein Jägerlatein. Meine Oma hat gesagt, wo die Kommunisten wohnen, da baut kein Storch ein Nest. Und tatsächlich, die Störche bauen lieber auf Masten irgendwo draußen, sogar auf Stromleitung bauen sie ein Nest, aber die haben nicht Nester gebaut, wo Atheisten, gottlose Menschen wohnen. Warum? Die zanken sich, die streiten sich, da gibt es Krach, da wird gesoffen und was weiß ich. Da wohnen keine anständigen Leute und da will auch der Storch nichts zu tun haben. Nicht einmal der Storch. Tiere sind sensibel. Tiere sind sensibel. Und wenn du, wie heißen diese Vögel jetzt bei dir an die Schwalben, ja, die Schwalben wissen, wo sie ganz genau wohnen sollen. Die kommen zu dir. Und zwar die Vögel wissen ganz genau, wo fromme Menschen sind. Böse Menschen haben keine Lieder. Und da singt der Mensch und preist seinen Gott und betet seinen Gott an und lobt seinen Gott. Und dann sagt der Vogel, da will ich auch sein. Wo Gott gelobt wird, wo Gutes gesungen wird, wo das Leben besungen wird, wo Kinder lachen, da will ich auch sein. Das Böse ist überwunden durch den Sieg Gottes. In Offenbarung 15, Vers 2. Ich muss noch von Litauen, mir fällt es jetzt nur mal ein, ich weiß gar nicht warum. Weißt du, wir hatten einen Juden, der war Bürgermeister in unserem Ort und der war in der Partei. Du kannst ja nur Bürgermeister sein, wenn du in der Partei bist. Aber dann hat er doch ein Kind gekriegt. Was macht er mit dem Motorrad, mit der Frau, die frisch aus dem Krankenhaus, fährt zum Priester und lässt das Kind taufen. So, im Dorf haben wir dann gesprochen, guck mal, der glaubt nicht mal an Atheismus, auch an Judaismus, der traut niemand mehr. Verstehst? Der lässt doch sein Kind noch vorsorglich taufen, wenn es eins nicht funktioniert, dass das andere noch funktioniert. Und das vor 40 Jahren. Da war Sowjetunion noch in der schönsten Blüte. Da lässt doch sein Kind taufen, bei Nacht und Nebel. Du siehst also, die Ungläubigen sind unsicher von ihrem Aberglauben. Dann sagen sie, eins muss funktionieren. Aber wenn du den Heiland kannst, dann musst du kein Heuchler sein. Dann weißt du, mein Erlöser lebt. Aber hier mit den Liedern noch ganz kurz. Offenbarung 15, Vers 2. Und da heißt es, bevor die sieben Plagen beginnen und über die Erde verhängt werden, und da stehen die Heiligen, Johannes sieht diese Siegerschar, diese Überwinderschar am kristallenen Meer. Und da heißt es, die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens standen auf dem gläsernen Meer und trugen die Harfen Gottes, und sie sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied zu Ehren des Lammes. Die singen, Erlöste, singen mittendrin, und das ist die siebte Plage, mittendrin in der Plage, mittendrin in der Krise, feiern sie. Geschwister, das ist so wichtig, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und wir sollten Jubellieder lernen, Preislieder lernen, wo wir Gott besingen und bejubeln. Weißt du, wenn du singst, hat das Böse keine Macht mehr über dich. Böse Menschen haben keine Lieder, hat der Teufel keine Macht. Die meisten Leute, die depressiv sind, die singen nichts. Jammern, heulen, klagen, beschweren, das ist, was sie können. Aber der, wo erlöst ist, der singt. Die drei Männer im Feuerofen, was haben die gemacht? Die haben gesungen. Lass mal doch brennen, siebenmal heißer als vorher. Draußen verstummt die Musik, während die drin im Feuerofen singen, verstummt die Musik der Gottlosen. Das ganze Gepiepse und Geklimpele und so weiter hört alles draußen auf. Als die anfangen zu singen, konnte Gott dich bewahren. Gott kann dich bewahren. Wir gehen kritischen Zeiten entgegen, aber du musst lernen zu singen. Zu jubeln, zu jauchzen, Gott zu preisen und sich über etwas zu freuen. Über nichts kannst du dich nicht freuen. Besing mal doch das Nichts. Ist das doof, hä? Das Nichts besingen. Die Erlösten, während sie eigentlich untergehen müssten, singen Lieder der Rettung. Puh. Und stehlen dem Teufel so die Show. Das Feuer kann sie nicht versengen, die Fluten können sie nicht enttränken. Die Märtyrer, als die in den Tod gingen, und das ist Christus in uns, haben gesungen. Die sind singend mit den herrlichsten Liedern in den Tod gegangen, dass sich die Löwen nicht getraut haben, sie anzugreifen. Ich sag dir, wenn du singst, traut sich der Teufel, dich nicht anzugreifen, egal was es heißt. Im Angesicht des Todes und der Schwierigkeit, der Not, solltest du singen, Lieder der Freude. Fang an zu singen, zu üben. Auch wenn du krächst, auch wenn du Stimmbruch hast, kein Problem. Der Heiland versteht dein Herz. Nicht, dass du jetzt sagst, ich muss auch mitsingen. Nein, nein, so kriegst du mich nicht rum. So kriegst du mich nicht rum. Ich sing in dem höheren Chor, weißt du? Es gibt diesen Chor, den ihr hier habt, das ist auch ein schöner Chor und Gott möge segnen, aber ich möchte in einem höheren Chor singen. Und da übe ich jetzt schon, weißt du, da habe ich schon meine Probleme, dass ich da mit den Engeln mithalten kann. Ja, in aller Liebe, aber wir verstehen uns. Da übe ich jetzt. Okay. Die Kraft, die in uns ist, die bringt Vibration in uns. Die bringt Bewegung in uns, die bringt Leben in uns. Und die reißt uns der Schwerkraft des Todes weg. Und wir überschreiten die Grenzen. Wir, als Gläubige sind wir Überwinder und das weit. Weißt du, du musst nicht Depressionen bekommen. Preis Gott. Fang an, Gott für die schwierigsten Dinge zu danken. Das ist, wie der Unglaube überwunden wird. Das muss ich lernen. Den Unglauben zu überwinden. Und wir sind vom Unglauben umgeben. Die ganze Welt ist von Unglauben umgeben. Alles, was du siehst, glaubt nicht. Versteht nicht. Will es nicht haben. Aber du preist den Herrn. Ich habe ja dieses Traktat oder diese Botschaft, da Gott hat das letzte Wort. Ich sehe mich heute noch dort in London, wie ich stehe und sage, Leute, seht ihr das nicht, kapiert das nicht, begreift das nicht. Das letzte Wort hat der Herr. Jo. So sage ich die ganzen Gestalten, die nicken mit dem Kopf, ist recht, Mann, du bist gut, wir glauben das dir. Aber verstehst du, du so richtig erfasst, du kannst erst richtig singen, wenn du so innerlich ergriffen bist. Aber jetzt noch einen kleinen Witz dazwischen, bevor wir beten. Das darf ich erzählen, Gott möge es mir vergeben. Da sind zwei Schwalben, die sitzen auf einer Stromleitung und da fliegt ein Düsenjäger vorbei. Dann sagt eine Schwalbe zu der anderen, sagen wir mal, warum fliegt er so schnell und macht so einen großen Krach? Und dann sagt die eine Schwalbe zu der anderen, wenn dein Schwanz brennt, wirst du auch so schnell fliegen. Dann machst du auch so einen Krach. Verstehst du? Unser Problem ist, es brennt noch nicht bei uns. Es brennt bei uns innen drin noch nicht. Wir sind noch nicht so ergriffen. Er lebt für alle Zeit. Mein Jesus, ja, er lebt. Gesiegt hat er über das, gesiegt hat er über jenes, gesiegt hat er über dieses, gesiegt hat er über das andere. Und er siegt auch jetzt, was mir noch vor die Füße liegt, worüber ich nicht hinwegkommen kann. Er wird auch über diese Dinge siegen. Auch das, was ich nicht verstehe, was ich nicht verarbeiten kann, was ich nirgendwo einordnen kann. Er wird auch über die Dinge siegen. Er hat die Schlüssel, und hör mal zu, Schlüsselgewalt. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Kannst du mir sagen, welche Schlüssel der Heiland noch nicht hat? Wenn er die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, er hat die Schlüssel der ganzen Abgründe, die mir zu schaffen machen. Und deshalb ist mir vollkommen schnuppe und egal, wie die Welt noch aussieht, ich weiß, er hat gesiegt. Und das vor 2000 Jahren. Und ich mache einfach weiter an diesem Sieg und ich feiere einfach den Sieg Jesu. Weißt du, Ostern, ich denke, wir sollten Ostern ruhig weiterfeiern das ganze Jahr über. Er hat gesiegt. Und dich nicht aufhalten an den Äußerlichkeiten, was noch gerade da ist. Noch etwas ganz Interessantes. Weißt du, die Feinde lachen und spotten über einen manchmal. Und sagen, guck mal, der fantasiert zu viel, der spinnt und der sieht da was weiß ich. Aber Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Und mach dir keine Sorgen draus. Und mach dir keine Gedanken draus. Und da hat mir dieses Bild gegeben, als wir hierher gezogen sind. Hat ein Bild gegeben. Die Situation ist so ähnlich, wie die Kinder Israels aus Ägypten rauszogen. Die sind über das Rote Meer hindurchgegangen. Dann haben sie sich zuerst mal niedergelassen. Und Miriam singt und preist Gott auch wieder, der Sieg Gottes. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Und dann müssen doch die armen Israeliten wieder zurück ans Rote Meer, als wenn da sie nicht die Nase voll hätten. Die müssen ans Rote Meer zurück. Und weißt du, da ist eine Station und an dieser Station, da wurden die ganzen Leichen aus dem Roten Meer von den Ägyptern rausgespürt. Die ganzen Rosse und die ganzen Soldaten in ihrer Rüstung rausgespült, die mussten sehen, guck mal, das hat der Herr getan. Warum du manchmal vielleicht nicht weiterkommst auf deinem Weg ins gelobte Land, ist, weil du noch sehen musst und sagst, guck mal Herr, diesen starken Mann, diesen Wagen, das alles hat der Herr lahmgelegt, ohne Räder sind die da unten weitergefahren. Und guck mal, was die dort alles gemacht haben. Und guck mal, das hat der Herr getan. Du musst manchmal vor deine Probleme, nachdem Gott dich erlöst hat, wieder zurück an deine Problemsituation nochmals vorbeigehen. Und guck mal, da liegen sie. Da liegen sie. Da sind sie. Es ist noch nicht Feierabend. Feierabend ist erst, wenn du den Sieg so richtig genossen hast. Du musst sehen, über was der Herr gesiegt hat. Über was der Herr gesiegt hat. Du musst deinen Widersacher sehen. Der liegt doch da, dieser Goliath. Und dieser David, guck mal, wie der verspottet wurde, wie der ausgelacht wurde von diesem Goliath. Ach, was willst denn du mir da erzählen? Was bist du? Ich bin Soldat von Anfang an und du bist so ein kleiner Lausbengel da. Und die anderen haben auch erzählt, David, das kannst du nicht, seine eigenen Brüder, du siehst auch, das kannst du nicht, was deine Brüder und was dein König und was dein Vorgesetzter und was dein Chef und was dein Arzt und was die alle sagen, das kannst du nicht. Du kannst nicht gesund werden, du kannst nicht springen, du kannst nicht tanzen, du kannst nicht in Urlaub fahren, du kannst das alles gar nicht, du kannst dir das nicht leisten. Aber dann dieser David, und weißt du, David muss dann, da kein Schwert dabei, wie soll er dem Kopf abschlagen? Da muss er das Schwert von Goliath nehmen. Und dann hebt er das Haupt dieses Goliaths hoch und sagt, guck mal, das ist euer Starker. Und er sagt, ich kann, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Mit meinem Gott, ich kann. Und das ist, wie der Unglaube besiegt wird. Mit meinem Gott kann ich. Und deine Ungläubigen, weißt du, du wirst dich nicht eher zufrieden geben, solange du nicht einen Kopf in der Hand hast. Den Riesen. Solange der Riese noch Kopf hat, das ist gefährlich. Der kann wieder auferstehen. Der kann sich von diesem Schlägler erholen. Der kann das nächste Mal kommen. Und du sollst dich nicht zufrieden geben, einen Goliath erlegt zu haben. Bruder und Schwester, der Sieg muss endgültig sein. Und zwar für immer. Und was glaubt denn ihr, warum David 5 Kieselsteine mitgenommen hat? Ich sag dir, weil Goliath noch 5 Brüder gehabt hat. Also Goliath und 4 Brüder noch. Du kannst dich erst zur Ruhe setzen und schlafen gehen, wenn du alle 4 Steinchen verschossen hast. Der Sieg. Gott hat durch Jesus Christus einen Punkt gesetzt und sagt, Satan, bis hierher und nicht weiter. Das sind die Ungläubigen besiegt. Aber jetzt musst du noch die paar, die noch da sind, die Partisanen, die im Untergrund kämpfen, die sind die gefährlichsten. Die Partisanen sind die gefährlichsten. Ein Partisanenkrieg, wenn sich ein Land auf Partisanenkrieg einlässt, ist gute Nacht. Die Partisanen sind das Gefährliche, so der Untergrund. Du weißt gar nicht, von welcher Seite die angreifen. Und das ist diese Problematik. Deshalb in den nächsten Tagen dein wahrer Feind, dein wahrer Widersacher, diese Partisanen, die im Untergrund irgendwo kämpfen, die kommen plötzlich nachts. Du denkst, ich bin doch Kind Gottes, geheiligt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und plötzlich so ein blöder Gedanke. Nachts. Und du bist so im Gottesdienst und du betest und sagst, oh Herr, ist es so wunderbar hier zu sein. Und plötzlich da irgendein blöder Gedanke. Die Partisanen. Und wir müssen den Sieg, und zwar den vollständigen, vollkommenen Sieg erringen. Der Anfang ist gemacht, der Starke ist gebunden. Der Unglaube ist besiegt. Aber jetzt musst du das Gefängnis verlassen. Und die meisten Leute trauen sich nicht. Wer weiß, vielleicht läuft er mir noch nach. Vielleicht holt er mich ein. Furcht ist eine Macht. Furcht ist so ein Partisan. Und alles, was so früh aus dem Unglauben alles so rausgekommen ist, das muss alles unter deine Füße mit. Nicht nur der Böse, der Satan unter deine Füße, sondern auch alles, was er besitzt. Und der Herr wird den Satan zertreten, Römer 16, 20, und ihn unter deine Füße legen. Und jetzt musst du alles gucken, was er noch alles hat, schnell herholen. Und auch unter die Füße legen, so dass du triumphieren kannst. Und du solltest eine Dummheit nicht machen. Eine Dummheit nicht machen. Hochsprung, Halleluja! Und weißt du, wenn du Halleluja schreist, ist der Teufel wieder weg. Da rennt er schon wieder. Jetzt musst du den schon wieder einfangen und schon wieder den Heiland bitten. Ich will nur eine Sache sagen, die mir wichtig erscheint. Der Unglaube ist besiegt, der Teufel ist besiegt. Lass ihn nicht mehr laufen. Bleibe demütig, bleibe stehen. Da, wo der Herr dich hingestellt hat, bleibe stehen, so lange, bis ihm die Puste ausgeht. Bis er nicht mehr kann, bis er dich aufgibt, bis er dich in Ruhe lässt. Und ich habe ein Problem bei vielen Gotteskindern, die jubeln viel zu früh. Halleluja! Mein Vater hat eine kleine Geschichte erzählt, ich glaube, mit der höre ich auf. Wie wird man reich? Wir haben alle fantasiert, wir wollen alle reich werden. Und dann erzählt er die Geschichte, man hat einen Hasen gefangen und den Hasen haben wir gepäppelt, hochgepäppelt, den Hasen verkauft, hat man dann 2 Junge gekauft oder ein paar Junge gekauft und so weiter und dann wieder die hochgepäppelt, dann hat man Ferkel gekauft und dann den Ferkel wieder hochgepäppelt und dann wieder verkauft und als Schwein und dann haben wir ein paar andere Schweinchen gekauft und wieder dann, am Schluss ist man Großbauer geworden am Schluss. Und weißt du, da steht man da und hält den Hasen fest und dann sagt man, während man so fantasiert, so hat mein Vater mir erzählt, und dann sagt man, ach, wird das ein Leben sein. Und der Hase war weg. Und so geht es vielen Gotteskindern, die freuen sich viel zu früh. Zieh zuerst mal den Hasen groß, genieße zuerst einmal das, was du hast, diesen Hasen. Du hast ihn noch nicht zu Hause, du hast ihn noch nicht im Stall. Du hast sie noch nicht in Sicherheit. Das Böse ist überwunden. Ach, wird das ein Leben sein. Und schon alles futsch. Ich habe euch ein paar Wahrheiten gesagt. Der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat und überwindet. Deine Sorge soll sein, dass du aus deinem Leben das Optimalste, das Beste machst, dass das Böse in deinem Leben keinen Raum hat, gibt dem Argen keinen Raum. Und alles, was nichts mit Jesus zu tun hat, lass nicht in dein Leben rein und immer nur alles, was Jesus verherrlicht. Weißt du, dass du Autorität hast? Gebrauche diese Autorität und zwar richtig. Demütig. Bilde dir nichts ein. Du kannst euphorisch sein, kannst begeistert sein, aber ich sage Vorsicht, 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 Leutchen. Weißt du, Gott hat Satan für dich überwunden, Gott hat es negativ über dich überwunden. Als die Mauer fiel, muss doch noch die Sache sagen, als die Mauer fiel und ich da über den Honecker so einen Brief geschrieben habe, von Saulus zu Paulus, dass er dann beim Pfarrer wohnen musste und Tischgebet sprechen durfte und was weiß ich alles hier im Lobetal, dann schrieb mir ein Redakteur oder Redakteurin von Neues Deutschland, Herr Matutis, freuen Sie sich nicht zu früh, der Kommunismus ist noch nicht tot. Und wir sehen also dieses, das kommt in einer anderen Version, einer anderen Form wieder, habe ich was gelernt aus dieser Geschichte. Freue dich nicht zu früh. Freue dich nicht zu früh. Und ich will dir auch sagen, auch was, wenn du Sieg hast, wir haben einen wunderbaren Taufgottesdienst mal am Fluss draußen gehabt. Und dann, die Herrlichkeit Gottes war an diesem Tauftag wirklich gegenwärtig. Sonne schien, Wasser war wunderbar. Täuflinge, wir haben Gott gelobt und gepriesen. Und so weiter war die Gegenwart Gottes da. Da steht doch ein junger Mann auf und sagt, jetzt nehmen wir mit dem Teufel auf. Habe ich gesagt, Junge, hör auf. Hör auf, das ist Blödsinn, das kannst du. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Du sagst, doch, doch. Und dann erzählte doch, ruft auf, Pastor Matthäus, du hast keinen Glauben. Ich nehme mit dem Teufel auf. Keine Woche später war er in der Psychiatrie. Und blem, blem, durchgedreht. Krank. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Der eine, der mit ihm aufgenommen hat, das war Jesus. Und du musst vorsichtig sein, lästere nicht die Autoritäten und die Menschen, die keine Ahnung haben, die denken, jetzt der Herr ist da. Och, wird das ein Leben sein. Judas schreibt in seinem Brief, lies mal in seinem kurzen Brief, ist nicht lang genug, die wissen nichts und lästern Autorität und so weiter. Sogar, dass nicht einmal der Erzengel Michael wagte, den zurechtzuweisen und so weiter. Der Herr strafe dich. Der Herr strafe dich, der Herr muss ihn strafen, der Herr muss ihn besiegen, der Herr muss ihn zertreten, der Herr muss ihn unter die Füße dir legen, der Herr muss es machen und du musst Geduld haben. Geduld haben und nicht die Ärmel hochkrempeln. Lieber kniest dich noch hin und sagst, Herr, hilf mir mit deiner Hilfe, du machst es. Lass uns aufstehen. Finde dieses Wort, entdecke es viel, viel besser, du machst es, Herr. Du machst aus jeder Situation stets das Beste und immer das Beste, auch in meinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du aus jeder Situation heute Abend das Beste machst. Und ich vertraue dir, Herr Jesus Christus. Du hast das gute Werk angefangen und du hast es auch vollendet. Und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Halleluja, Halleluja. Du hast gesiegt über den Unglauben, du hast gesiegt über die Ungläubigen, aber wir wollen uns nicht zu früh freuen. Herr, wir wollen warten, bis dein Tag, bis der Tag der Abrechnung kommt, bis der Tag deiner Rache, bis der Tag deiner Offenbarung, bis der Tag deiner Wiederherstellung kommt. Herr, wir wollen auf deinen Tag warten und der Tag des Herrn ist nahe. Der Tag des Herrn ist nahe. Herr, ich danke dir für deine Worte, für die Inspiration, die du mir heute Abend gegeben hast und dass du deine Kinder jetzt weiter inspirierst. Halleluja. Und viele Gotteskinder brauchen eine Berührung von dir. Und Herr Jesus, wir strecken unsere Hände aus zu dir. Und wenn du Gottes Berührung heute Abend haben möchtest, streck auch deine Hand aus. Da, wo du bist, an deinem Platz, streck deine beiden Hände und sag, Herr, ich bin hilflos. Ich brauche dich. Ich muss dich haben. Ohne dich bin ich verloren. Ich brauche dein Eingreifen in meinem Leben und nicht erst morgen oder übermorgen oder irgendwann. Nein, Herr, ich brauche dein Eingreifen jetzt. Halleluja. Shika palarabasante. Gott will jetzt eingreifen in dein Leben. Gott will sich jetzt dir offenbaren. Gott will dir jetzt begegnen, da wo du bist, und dir seine Hilfe schenken. Und fang an, für die schwierigste Situation Gott zu danken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sag danke für das, was du nicht verstehst. Sag danke, das, was du nicht verkraftest. Sag danke, das, was du kaum noch zu ertragen kannst und nicht mehr fast zusammenbrichst. Fang an zu danken und du siehst, wie der Unglaube überwunden wird, wie der Starke überwunden wird, wie das Elend überwunden wird. Fang an zu danken. Halleluja, gesiegt hast du, o Galiläa. Halleluja, gesiegt hast du, o Galiläa. Amen.